Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen.
Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
Lang lebe der König! Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten.
Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir.
Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, Herr König? Wie soll das gehen?
Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen.
Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen:
Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König.
Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was er bedeutet?
Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder.
Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können.
Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
Dramatisch. die Geschichte aus Daniel Kapitel 2, wo wir heute drinnen gehen. Der Daniel mit dem Leben bedroht und muss einen Traum herausfinden, den der König geträumt hat. Das war Kapitel 2. Das haben sie auch dramatisch gefunden. Gell? Wieder mal so ein Hörspiel. Und vielleicht kennst du das auch so von Filmen. Ich weiss nicht, die einen haben vielleicht schon ein bisschen Angst gehabt, wenn ich einen Film schaue. Gell? Das war natürlich schon ein dramatisches Hörspiel. Aber es kommt gut. Ich sage, es gibt ein Happy End. Auf jeden Fall, ich kenne das von so Filmen, so zum Beispiel «Born Identity» habe ich letztens geschaut. Und das ist noch spannend, da ist ja oft so, im ersten Teil des Films nimmt die Geschichte so ein bisschen Fahrt auf. Man lernt so vielleicht den Helden ein bisschen kennen, was hat ihn geprägt, von woher kommt er, wie tickt er. Und das haben wir eigentlich das letzte Mal angeschaut. Daniel 1, wer ist der Daniel, von wo ist er gekommen, was hat ihn geprägt, warum ist er überhaupt da, wo er ist. Und dann nimmt die Geschichte so richtig Fahrt auf. Und das ist eigentlich auch bei uns so. Kapitel 2, da geht es ein bisschen tiefer rein. Wir sind mitten in einer Situation, nicht mehr so das, was Daniel prägt, sondern mitten in einer Geschichte rein, wo er wirklich sozusagen aufgestiegen ist. Er kommt ganz nahe an den König von Babylonien. Wir sind sozusagen mittendrin. Und darum habe ich die Message heute mal genannt: mittendrin, aber anders. Mittendrin, aber anders. Und es ist ja Gott, der den Plan eigentlich, oder den Traum von Daniel, von dem Nebukadnezar deutet. Gott gibt dem Daniel Kraft und Chance dazu, den Traum zu deuten. Und ich habe so drei Punkte genommen für die Predigt, wo wir das anschauen mittendrin, aber anders, wo Gott hilft, den Traum zu deuten. Drei Punkte, die wir anschauen heute Abend. Das erste, Gottes Plan mit Israel, dann dienen wie Daniel und als drittes nachher stehen auf den Felsen. Wird spannend, wird abwechslungsreich. So starten wir doch mit dem ersten Punkt, Gottes Plan mit Israel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir jetzt den Plan von Gott mit Israel herausfinden, manchmal zum Schauen, wo stehen wir mitten drin, was ist Gottes Plan. Wenn wir sagen, mitten drin, aber anders, hilft es manchmal nochmal rauszuzoomen. Wenn auch noch ein bisschen von weiter weg zu schauen, was ist denn der grössere Kontext? Was ist vielleicht Gott da am Machen? Warum ist denn der Daniel überhaupt in Babylon? Und ich will euch noch mal kurz so in die Geschichte hineinnehmen. Wo ist er denn da? Mitten drin. Kurzer Geschichtsabriss. Also, zuerst ist ja Nordisrael eigentlich erobert worden. Man sieht das auf der nächsten Folie. Genau, das war 722 vor Christus. Sie waren eigentlich Gott untreu und Gott hat angedroht, hey, ich werde euch bestrafen, wenn ihr so weitermacht. Ich werde meinen Schutz eigentlich von euch wegziehen. Und das ist auch so geschehen. Sie sind erobert worden. Das waren die 10 Stämme vom Norden. 10 Stämme von Nordisrael. Die sind nachher verschleppt worden eigentlich in die ganze Welt oder in das damalige Gebiet. Hat es nur noch die 2 Stämme im Süden gegeben und der bekannteste, der Stamm von Juda, den wir heute noch kennen, von denen kommen die Juden. Und auch sie haben angefangen, Sachen zu machen, die voll eigentlich gegen Gottes Gesetz waren. Da hat es einen König gegeben, den König Manasse. Der hat wirklich Opfer gebracht, hat seinen eigenen Sohn verbrannt für einen anderen Gott. Eigentlich gleich wie das die Völker vorher gemacht haben, hat andere Götter angebetet, ganz schlimme Sachen eigentlich gemacht, die Gott provoziert haben, so heisst es in der Bibel. Könnt ihr nachlesen mal im 2. Königebuch. Und so droht Gott ihnen an, sie eigentlich in Gefangenschaft zu führen. Und das kommt so in 3 Wellen. Zuerst greift das erste Mal 605 vor Christus. Kannst du mal die nächste Folie tun? Genau. Kommt der Nebukadnezar mit seinem Heer und der Daniel wird verschleppt. So ein Teil der Elite, einzelne werden mitgenommen, Tempelschätze. Dann kurz darauf, ein paar Jahre später, 10'000, der König und wirklich so die ganze Oberschicht. Und dann schlussendlich wird etwa noch 10 Jahre später ganz Jerusalem zerstört, der Tempel wird zerstört und alle kommen mit auf Babylon. Du kannst vielleicht die nächste und die übernächste gerade noch einblenden. Also das ist, sie kommen von Jerusalem auf Babylon. Und was da eigentlich geschieht ist, ich kann es vielleicht mal so zeigen, dass sie verlieren, Israel kommt eigentlich aus seiner Vormachtstellung heraus. Wenn ich es noch finde. Ah, ich muss in die andere Richtung. Sorry, ich habe das eigentlich schon vorbereitet. Genau. So, ist ja krass, was ich da. Hey, nein, ich sage euch, das habe ich nicht lang gehabt. So, der Daniel, dass ich so einen zeichnen kann, oder? Der haut jetzt hier über. So. Und, gell, schön, he? Wirklich. Ich habe extra noch ein bisschen geübt, natürlich für euch. Und was eigentlich geschieht ist, das Volk der Juden das verliert seine Macht. Hier in Jerusalem, da war der Tempel, da sind sie jemanden, da ist ihre Kultur, ihre Art, wie man Lieder singt, ihre Art, wie man isst, ihre Art, wie man sich kleidet, ihren Glauben. Und jetzt kommt da ein Teil da über auf Babylon und da ist alles anders. Das haben wir letztes Mal schon ein bisschen erzählt. Und das Ziel ist eigentlich, dass man da all die Leute, die jetzt da sind, die Juden, an die Kultur da hin angepasst. Jetzt interessant, was ihr vielleicht noch nicht wisst, was wir jetzt vorhin gerade angeschaut haben. 605, wo der Daniel da überkommen ist, lebt immer noch ein Teil vom jüdischen Volk in Jerusalem. Und jetzt gibt es wie so verschiedene Meinungen. Wie sollen wir jetzt umgehen? Was machen wir denn jetzt? Was ist denn Gottes Plan? Wir sind in dem ersten Punkt, oder? Gottes Plan mit Israel. Was, ja, was sollen wir machen? Es gibt so verschiedene Meinungen und ich stelle dir schnell vor. Jetzt sind wir in Jerusalem. Da gibt es zum Beispiel den Prophet Hanania. Der hat zur gleichen Zeit gelebt wie der Daniel. Du kannst mal nachlesen. Jeremia 28. Und er war ein Prophet, aber er hat so ein bisschen die Meinung vertreten, in der Bibel kommt er schlecht weg, er war nicht ein Prophet wirklich von Gott, sondern er hat dem König gesagt von Israel, hey, weisst du was, macht dir keine Sorgen, wir kommen schnell wieder aus Babylon zurück. In 2 Jahren sind wir schon wieder zurück. Dann wird Gott Babylon zerstören, der böse König, der uns erobert hat. Zieht nicht in die Stadt rein, weil es ist noch interessant, die Juden haben, genau, vielleicht kannst du noch mal die Folie von vorher tun, die Juden haben so ein bisschen nicht in der Stadt gewohnt, in Babylon, sondern ein bisschen aussen dran. Und der hat noch nie gesagt, zieht nicht in die Stadt rein, weil ich komme eh wieder zurück. So war sein Rat. Und dann hat es noch so die andere Gegenextrempol gegeben, Manasse, das war so der König, der hat zwar nicht mehr gelebt, aber er war so der, der wirklich eben ganz schlimm gesagt hat, hey, komm, wir sind wie alle anderen Völker. Wahrscheinlich auch der, wäre seine Meinung gewesen und die so ein bisschen ihm nachgefolgt sind, hey, zieh in die Stadt und passet euch einfach völlig an. Egal, ihr könnt an die anderen Götter glauben, das ist eh nicht so wichtig, der Glaube. Passet euch einfach an. So völlige Abgrenzung, völlige Anpassung. Und zu dieser Zeit, das habe ich wirklich sehr, sehr spannend gefunden, lebt noch ein anderer Prophet in Jerusalem und das ist der Jeremia. Den kennt man vielleicht schon eher. Jeremia, ein grosses Buch in der Bibel. Und der Jeremia, der gibt auch einen Rat. Und zwar sagt er, hey, schau, ihr werdet jetzt ein Zeitchen da sein in Babylon. Und darum gebt euch rein in die Stadt, dient dieser Stadt, weil das wird für euch zum Besten dienen. Und wer hat recht gehabt? Der Jeremia. Es war so, Israel ist ja zerstört worden. Sie waren 70 Jahre da. Und schlussendlich war es gut, dass sie sich reingegeben. Und wir wollen mal schauen, was ist denn der Tipp, der Rat, den Jeremia hier schickt. Können wir uns mal vorstellen, der schickt hier Briefpost über nach Babylon an Daniel und seine Kollegen. Und es ist ganz spannend, das können wir nachlesen. Jeremia 29, da heisst es von dem Brief. Lesen wir doch mal zusammen, was da steht. Da heisst es, Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Das ist also noch spannend. Wir sehen da, das ist Gottes Plan mit Israel. Gott hat sie weggeführt nach Babylon und hat einen Plan mit ihnen. Und wir schauen ganz kurz an, was raten denn jetzt die Jeremia ihnen? Und vielleicht könnten wir das ja auch für uns nehmen. Weil wir sind heute in einer Kultur, es ist nicht mehr das Christentum, die leitende Kultur. Wir leben, die meisten Leute glauben etwas ganz anderes, haben andere Werte. Wie kann man sich da verhalten? Und das sind seine Tipps, 3 Tipps. Das erste, er sagt eben, nimm den grösseren Blick ein. Kannst du mal vielleicht die nächste Folie eintun. Das heisst am Anfang, ich kann euch von Jerusalem wegführen lassen. Gott sagt, das ist nicht einfach ein Fehler, der passiert ist. Sondern ich kann euch wegführen lassen. Es ist gut für euch. Es ist gut, dass ihr vielleicht mal ein bisschen euer Ego, euer Stolz verliert, wo ihr denkt, ihr seid es, ihr habt Macht. Nein, ich nehme euch in eine schwache Position raus. Ich nehme euch raus auf Babylon. Dass ihr wirklich euch wieder auf den Kern konzentriert. Was glaube ich denn eigentlich wirklich? Nicht nur, ich bin ja sowieso Jude, oder? So, glaube ich es wirklich? Ich kann euch wegführen lassen. Nimm zu Musse, nimm die grössere Perspektive ein. Zweitens raten drinnen, nicht bei der Hanania. Grenzt euch nicht ab, sondern geht rein. Baut Häuser, legt euch Gärten an. Das würde natürlich mehr gefallen, gell? Sucht Kinder für eure Söhne und Töchter. Heiratet selber. Heiraten. Und euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Also mit anderen Worten, da in Babylon, ihr werdet wachsen. Ihr werdet nicht einfach schrumpfen. Es ist jetzt nicht vorbei mit euch. Sondern ich habe einen Plan mit euch dort. Ich möchte, dass ihr aufblüht, dass ihr sogar wachsen könnt an dem Ort, wo ich nicht die gleiche Einstellung hat wie euch. Ihr dürft dort zunehmen. Das ist Gottes Plan mit ihnen. Und wie könnt ihr das machen? Da gibt er auch noch ein paar Tipps mit. Und da heisst es nachher, oder? Bemüht euch ums Wohl der Stadt. Das ist noch spannend. Was heisst das? Eben bemühen. Nicht sagen, ja, der Babylon ist Gott ja eh gleich. Sondern wie könnte ich dieser Stadt dienen? Wie könnte ich wirklich da reinziehen? Häuser bauen? Ein Teil sein von der Politik, vom Leben? Und betet für sie. Das ist auch spannend. Nicht einfach verfluchen. Ja, das ist ja eh schlecht, die sind nicht eh gegen uns. Bet für sie. Das sind Tipps von Jeremia. Und er sagt auch, wenn es der Stadt gut geht, dann geht es euch gut. Oder? Ihr seid ja Teil davon. Ihr seid so Teil davon. Und genau das lebt eigentlich der Daniel. Die Jeremia hat sie ermutigt. Und der Daniel setzt das eigentlich um. Ich denke, er setzt es perfekt um. Das sehen wir auch in dem Kapitel, das wir jetzt gehört haben. Er ist wirklich am Königshof. Er ist nicht irgendwo außen an der Stadt. Er dient dem König, er betet sogar für ihn, er ist dort und erlebt das. Und ich denke, das sind so zwei Gefahren, wenn wir es nochmal auf die heutige Zeit nehmen. Ich versuche es so auf die heutige Zeit zu übertragen. Jetzt, wir sind, das ist auch nicht mehr das Christentum im Leid, ich habe es gesagt. Wir sind vielleicht in der Minderheit bei vielen Themen. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Es gibt so das eine Extrem, wäre vielleicht das so ein bisschen, wie zu sagen, hey, komm, wir passen uns einfach an. Ich meine, Gebot von Gott, wer heute will erfolgreich sein, muss halt auch mal ein bisschen lügen. Oder das mit dem Sex muss man nicht so genau nehmen. Oder das war sicher nur für die damalige Zeit gewesen. Wir sagen, hey, komm, wir tun einfach Gebot möglichst nicht lassen. Wir passen uns an. Und vielleicht als Christ, wenn du dir nie überlegst, wie soll ich mein Geld investieren? Was für einen Film kann ich schauen? Wo ist vielleicht, habe ich irgendwo eine Grenze in meinem Leben? Für was für Themen auch immer. Wenn du das nie überlegst, dann hast du dich wahrscheinlich schon zu fest angepasst, weil du machst wie alle anderen. Und die andere Gefahr wäre, die zu sagen, wir tun uns völlig abschotten. Ich habe noch, ist jetzt nicht irgendwie gemein gemeint, ich tue es auch nicht abschätzig sagen, aber ich finde es ein gutes Beispiel. Es gibt ein Volk in Amerika, Amish. Amish People. Und sie haben einen gewissen Stil von Kleidern behalten, wo sie denken, das ist so die biblische Kultur. So sollte man sich kleiden. Das ist eigentlich gut, vielleicht für unsere Gemeinschaft. Man kann sagen, sie tun sich ein Stück weit abgrenzen vom Rest der Kultur. Und das ist vielleicht ein Stück weit eine andere Gefahr. Dass man sagt, hey, wir dürfen ja nicht die gleichen Kleider haben, nicht die gleiche Musik hören, nie ein Buch lesen. Harry Potter schon gar nicht, oder? Völlige Abgrenzung. Aber das Problem ist dort, da komme ich gar nicht an die Leute her. Vielleicht hat der Gott einen Plan mit mir in dieser Welt. Und ich könnte die Leute besser erreichen, wenn ich irgendwo mehr ihre Sprache würde reden. Das sind so die zwei Extreme. Und ich denke, das, was wir gerufen sind als Christen, ist eigentlich das gleiche Leben, wie Daniel oder Jeremia gelebt hat. In der Welt, in der Welt dienen, aber den Glauben behalten. Und Daniel finde ich ein super Beispiel für das. Und es ist sehr interessant, wenn er nochmal Kapitel 1 und 2 vielleicht ein bisschen durchlesen daheim. Da heisst, Daniel ist in allen Schriften von den Babyloniern ausgebildet worden. Und wir lesen, da hat es auch Wahrsager gehabt. Magier. Der hat ganz sicher so Zeug müssen lesen. Er hat sich nicht nur zurückziehen. Es hat nicht das Regelbuch gegeben, das darfst du jetzt und das nicht. Er hat herausfinden, wie kann ich da mein Glauben leben und gleich mich reingeben. Und er hat es irgendwie geschafft. Und für uns, ich denke manchmal so, ich wünsche mir, ich meine, alle Berufe sind gut. Aber wenn du Gaben hast, etwas zu leiten, dass du sagst, wo kann ich der Gesellschaft dienen? Ich meine, wir haben einen christlichen Stadtpräsidenten, mega spannend, der kann da einen Unterschied machen. Wenn du ein Studium machen kannst, überlegen, wo kann ich meine Gaben für die Gesellschaft einsetzen und dort das Licht sein. Das ist doch cool, das kann Segen bringen. Nicht einfach sagen, ich ziehe mich zurück, die Welt geht in den Bach runter, reingehen und der Welt dienen, aber als Christ. So, das ist Gottes Plan mit Israel. Und vielleicht ist es ein Gottes Plan mit uns, uns rauszunehmen, uns zu sagen, hey, was geht es eigentlich wirklich? Und dann mittendrin, aber anders sein, oder wie der Daniel. Jetzt schauen wir, zoomen wir ein bisschen her, zweiter Punkt. Dien wie der Daniel. Jetzt, wenn wir ein bisschen anschauen, wie hat er das dann gemacht? Jetzt ist jetzt mit drin. Er will dienen. Und da merken wir, da kann es schnell herausfordernd werden. Weil wir sind in Begegnung mit andersdenkenden Leuten. Es kann Spannungen geben. Und ein paar einfache Punkte aus dieser Geschichte mit dem Daniel. Er ist mittendrin, er ist eine Art im Druck, er hört, er erfährt, hey, jetzt alles sollte umgebracht werden, weil es dem König den Traum nicht deuten können. Und ich auch, weil ich bin ja ein Teil davon. Wenn es der Staat gut geht, geht es euch gut. Ich bin ja ein Teil davon. Und was macht er? Ein paar einfache Punkte. Wir gehen so ein paar Versen durch, gehen am Text entlang, wie er reagiert. Das ist ganz praktisch für unser Leben. Ein paar Prinzipien, die wir für uns umsetzen können. Er erfährt, dass alles umgebracht werden sollte, dann geht er zum Oberbefehlshaber und stellt ihm mal eine Frage. Es heisst da, Daniel 2,14, Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich. Schau mal gut, warum hat Nebukadnezar einen so harten Befehl erteilt? Ist er Teil von denen? Er gehört eine Nachricht. Und er sagt nicht einfach, es geht mich ja nichts an. Er geht doch hier den Bach ab. Okay, er ist sowieso ein Teil davon, dann muss er sich auch interessieren. Aber er geht und er stellt eine Frage. Das heisst, er hat jedes Wort genau überlegt. Ein kleiner Tipp für dich. Wenn eine Drucksituation kommt, es gibt ein bisschen Action, überleg doch nochmal, bevor gerade jemand zusammenschiesst. Nochmal überlegen. Er hat jedes Wort überlegt. Und er hat höflich, ist er gewesen. Er war ein Mann mit Charakter, merken wir. Er hat Charakter gehabt. Er hat dient, mitten in Babylon, mit Charakter, höflich und überlegt. Und dann hat er eine Frage gestellt. Das ist einmal noch gut. Wenn wir irgendwo nicht einverstanden sind, okay, ab und zu müssen wir einfach mal sagen, so geht es nicht. Manchmal hilft es aber auch mal, eine Frage stellen. Warum machst du das so? Es öffnet die Tür für ein Gespräch. Der Daniel dient also mit Charakter. Das ist so ein erstes, was man da lernt. Dann geht es weiter in dieser Geschichte. Und er erfährt den Grund, dass niemand dem König den Traum deuten kann. Und was macht er jetzt? Das heisst nachher, Daniel 2,16. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Er kommt eine schwierige Nachricht über und er sagt, jetzt muss ich das zuerst mal verdauen. Nicht sofort reagieren, können wir vielleicht auch wieder lernen. Er dient dem König so, aber er sagt, ich möchte schon überlegen, eine Nacht darüber schlafen. Hilft manchmal. Ist auch nicht 10 Jahre aufschieben, ist aber auch nicht sofort reinschiessen. Lass mich eine Nacht darüber schlafen. Ich will schauen, ob ich dir helfen kann. Oder dann kann ich dir den Traum deuten. Es ist eigentlich auch mutig. Er sagt, hey, ich kann dir deuten. Und er wird aktiv und möchte helfen. Der dritte Punkt finde ich mega praktisch. Er involviert seine Freunde. Dann, kaum hat er das gesagt, dem König heisst es, zu Hause erzählt er alles seinen Freunden. Hanania, Michael und Azaria. Wer sind deine Freunde? Das ist eine Kleingruppe im Connect, oder? Er involviert Leute und sagt, hey, ich möchte mit euch teilen, schau, das ist mir passiert. Und dann nicht nur schwätzen, sondern er sagt, betet. Betet mit mir. Und sie beten zusammen. Das ist etwas ganz Praktisches. Also er ist jetzt mit drin, aber er hat seine Freunde. Er weiß, wo er seine gleichgesinnten Freunde hat. Und er hat Leute, die mit ihm beten. Und ein ganz spannender Punkt, er erfährt dann den Traum, Daniel 2,24, können wir vielleicht noch durchlesen. Lass die königlichen Berater nicht umbringen, führ mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Vielleicht, wenn wir einen Traum gehabt hätten, würden wir noch mal überlegen, ist es jetzt wirklich von Gott gewesen? Oder soll ich noch mal darüber schlafen? Aber er sagt, hey, ich bin mutig, Gott hat zu mir geredet und jetzt wage ich etwas. Er wagt etwas, er ist mutig. Und jetzt kommt der coolste Teil für mich und zum Schluss das Beste, habe ich am Schluss aufgespart von dem zweiten Punkt. Lassen wir Daniel 2,27. Mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Das ist wieder so eine Stelle. Daniel hat das eigentlich auch studieren müssen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Daniel sagt, schau, theoretisch ist es nicht möglich. Eigentlich ist es nicht möglich. Die Heilung von diesem Problem oder die Herausforderung in diesem Job, eigentlich ist es nicht möglich. Da kommt ein wichtiges Wort. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Er sagt, eigentlich ist es nicht möglich, aber ich glaube. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der eingreifen kann, der helfen kann, der ein Wunder tun kann. Er hat ein grosses Vertrauen auf Gott. Und was ich einen ganz praktischen Punkt da finde, vielleicht für uns, wenn wir im Geschäft sind, irgendwo mitten mit dir und wieder Daniel, wir sind mit Charakter, wir sind höflich, wir sind mutig. Jetzt gibt es ein Problem. Was macht Daniel? Er verurteilt den König nicht, sondern er betet für ihn. Er betet für ihn, er versucht ihm zu helfen mit seinem Glauben. Und er wartet nicht, bis der König Nebukadnezar nachher sagt, du, Daniel, wer hat dir eigentlich jetzt den Traum gesagt? Also welcher von unseren Göttern war jetzt das da von Babylonien? Nein, er sagt gerade am Anfang klatsch raus, hey, es gibt einen Gott im Himmel. Der, den ich glaube, der kann das Verborgene ans Licht bringen. Er steht zu seinem Glauben, er sagt, ich bin Christ, ich glaube das und ich helfe dir. Und vielleicht braucht es manchmal gar nicht mehr. Sagen, hey, ich bin Christ, ich bin da. Und die Leute schauen nachher schon unser Leben an. Dien wie der Daniel. Der Daniel war mitten in dieser Kultur. Und das ist manchmal herausfordernd. Ich denke, da hinten sein, ist gar nicht so schwierig, sich einfach völlig abgrenzen. Da hast du nicht so wirklich Spannungen. Sich völlig anpassen ist auch nicht schwierig. Aber wie der Daniel, Leben in Babylon, das bringt Spannungen. Und er lebt mittendrin. Und er merkt, okay, es ist gefährlich, er könnte umgebracht werden, es ist ein Druck da. Und da brauchst du einen starken Fels, wo du draufstehen kannst. Da wirst du mal leiden, da wirst du mal angefechtet werden von anderen. Ich weiss, so im Gimmi, das war vielleicht die Zeit, wo ich das am meisten gelebt habe. Oder meistens so wirklich mit einer fixen Gruppe unterwegs war. Hey, da habe ich versucht, zu meinem Glauben zu stehen. Ich habe so viele Diskussionen gehabt, auch Missverständnis. Es war manchmal ein Leiden gewesen. Aber ich denke, ich durfte ein Licht sein. Wo bist du an deinem Arbeitsplatz erkennbar als Christ? Und weil es manchmal auch ein Leiden ist, brauchen wir einen mega, mega starken Felsen, wo wir draufstehen können. Das ist der dritte Punkt. Bau auf den Felsen. Da möchte ich ein paar Gedanken sagen über den Felsen, wo wir draufstehen können und über den Traum, den Nebukadnezar hatte. Das ist ja ein spannender Traum, den er hatte. Da ist eine Statue, haushoch, die er träumt, aus verschiedensten Materialien. Und er weiss nicht, was das bedeuten soll. Jetzt haben wir Gottes Plan mit Israel. Er schickt Daniel dorthin, verliert die Macht, er dient dort. Ja, um was soll jetzt genau der Traum? Es ist ein interessanter Traum, der geht eigentlich um die Zukunft. Aber ich denke, er geht genauso um die Gegenwart. Mega viele haben den gedeutet mit diesen verschiedenen, so der Kopf aus Gold und dann wird es immer schwächer, Eisen und am Schluss die Füße aus Eisen und Ton gemischt. Haben das ganz genau gedeutet auf x verschiedene Weltreiche. Kann man machen. Man weiss aber nicht ganz genau, welche Weltreiche sind denn gemeint. Gewisse haben dann gesagt, ja, die EU ist jetzt das Letzte, oder? Aus Ton und Eisen. Und jetzt kommt dann gerade Jesus wieder. Ist eine Option. Aber vielleicht liegt die Bedeutung viel näher. Vielleicht geht es wirklich um den Nebukadnezar selber bei diesem Traum. Weil er hat geträumt, er hat Angst gehabt, wie wird es nach meinem Reich weitergehen. Und man weiss von dieser Zeit, dass der Nebukadnezar eine Statue bauen wollte, eine ganz grosse Statue von sich selber. Ein Bild von sich selber. Eine glänzende Statue, die alle anschauen können und staunen. Das heisst, er hat einen Traum, einen Lebenstraum, gesehen werden. Können wir uns da nicht identifizieren? Wie viele von uns haben irgendeinen Traum und sagen, ich will irgendwie mein Königreich aufbauen. Ich habe diesen Traum und nur wenn ich das schaffe oder das erlebe, dann bin ich glücklich. Und darum habe ich den König Nebukadnezar nicht schlafen können. Weil er gesehen hat, ich baue das alles auf und wow, ich habe den schönsten Kopf, aber mein Fundament verhebt nicht. Ein kleiner Stein, der sich vom Felsen oben ablöst und kommt, haut die ganze Statue um. Vielleicht merkst du manchmal auch, du hast Angst vor etwas. Angst vor Sachen. Du musst mal fragen, was steckt denn tief dahinter? Wenn Schönheit dein einziger Traum ist, hast du vielleicht Angst vor dem Spiegel. Weil dich willst verändern. Wenn Karriere oder Finanzen dein Traum ist, wo du willst gesehen werden, was ist, wenn du deinen Job verlierst oder die Wirtschaft sich völlig verändert? Und ich glaube, Gott zeigt den Traum am Nebukadnezar, um ihm zu zeigen, du hast das falsche Fundament. Und ich denke, das ist genau der Hauptunterschied von uns Christen oder von Daniel zu anderen Menschen. Es ist nicht in einer Detailregel, die wir anders machen, sondern ist in der Grundmotivation. Für was lebe ich? Was ist mein Fels, wo ich drauf stehe? Und da ist mega spannend. Der Felsen, der vom Stein oben, der kommt vom Berg oben, aber kommt ein Felsen, haut die grosse Statue um. Und der Felsen, der hat kein Mensch gemacht. Der ist nicht behauen wie Gold. Das ist ohne menschliches Zutun runtergekommen. Und in der Bibel steht oft der Fels für Jesus. Oder? Jesus ist der Fels, wo wir drauf stehen. Und es ist die Rede in diesem Bild, dass gibt einen Felshaufen und der wächst und wächst und wächst und wächst und wird zu einem riesigen Berg. Und das ist das Bild für das Reich von Gott. Das Reich von Gott, das nie wird vergehen. Und auf dem dürfen wir draufstehen. Und die Frage ist, was ist unser Traum? Und eigentlich, wenn wir wissen, der Fels, wo wir draufstehen, das kann nie vergehen. Es ist nicht von Menschen gemacht. Mein Traum ist, ich möchte Gott hören. Ich weiss, mein Herz ist schon vergoldet. Ich muss keine Statue bauen, weil Jesus in mir lebt. Da kann ich sicher stehen. Und dann halte ich auch mal aus, Angriff von links und rechts aus. Dann halte ich es auch mal aus, wenn jemand mich auslacht. Dann kann ich zu Gott stehen, weil ich weiss, das wird nie vergehen. Das heisst, das Reich von Gott wird nie vergehen. Und ich glaube, Gott hat wie Gnade mit dem Nebukadnezar. Und wir sehen auch in der Geschichte vom Daniel-Buch, dass der Nebukadnezar immer mehr anfängt, Gott zu erkennen. Das ist auch noch spannend. So, die Band darf mal auf die Bühne kommen. Ich fasse noch zusammen, du noch abschliessen. Erstens haben wir gesehen, Gott hat einen Plan mit Israel und vielleicht hat Gott auch einen Plan mit uns, dass er uns aus unserer Machtstellung rausnimmt als Christen, um wieder zu schauen, was glauben wir wirklich. Und das ist eine Chance, der Stadt zu dienen. Zweitens, dienen wie der Daniel. Praktisch, mit Charakter, mutig. Mach dich erkennbar als Christ. Bet für Menschen. Und das Dritte, bau auf den Felsen. Überleg dir, was ist mein Fundament? Und Ich denke, das ist so ein tiefer Punkt. Das kannst du auch als Christ kannst plötzlich sagen, hey, auch wenn ich Jesus kenne, mein Traum ist, ich will einfach super Christ sein. Ich will so meine Regeln alle beeindrucken. Das ist ein schlechtes Fundament. Es kann es umhauen. Das einzige Fundament, das zählt, ist wirklich Jesus. Und dann will ich noch zum Abschluss einen Gedanken über Jesus sagen. Weißt du, ist ja spannend. Wenn jemand wirklich eine Statue verdient hat, dann wär's doch Jesus. Ist nicht so. Weil er hat genau das gelebt. Er hat mittendrin gelebt in der Welt. Er war ganz Mensch, ganz Gott. Er hat die Leute geliebt. Er war bei den Prostituierten, bei den Sündern, bei den Zöllnern. Und gleichzeitig war er völlig anders. Keiner hat es geschafft, so wie er. Er hat dient, wie Daniel, aber dient wie Jesus. Er hat Menschen geliebt, er hat sich hingegeben. Und schlussendlich, er ist der, der wirklich auf das richtige Fundament gebaut hat. Und ich denke, wenn da so Steine oben runterkommen, von unseren falschen Träumen oder was auch immer, die tüpfen alle Jesus am Kreuz. Er ist für uns gestorben, für das, was wir das nicht geschafft haben. Wir schaffen das oft nicht so zu leben. Aber Jesus hat das für uns da. So, komm, lass uns doch aufstehen. Und ich möchte in eine Zeit gehen vom Gebet, wo wir einfach überlegen, hey, wo lebe ich in der Kultur? Wo passe ich mich zu fest an? Wo grenze ich mich zu fest ab? Wo könnte ich eigentlich dieser Kultur dienen? Ja, Vater, ich danke dir für die Geschichte von Daniel, die so weit zurückliegt und doch so viel Praktisches hat für uns. Wie der Daniel sich entschieden hat, nicht sich zurückzuziehen, obwohl vielleicht viele Meinungen könnten gegen ihn kommen, sondern er hat sich entschieden, reinzugehen. Und das hat ihn viel gekostet, er ist aber auch an viele Chancen gekommen. Er konnte für Menschen beten, er konnte unterwegs sein als Christ. Und das wünsche ich mir auch für uns als Connect, das wünsche ich mir für uns als jeder einzelne Christ, dass wir dürfen in der Welt leben, in unserem Job, bei den Menschen, aber erkennbar sein für dich. Dienen wie der Daniel, mutig, entschlossen, zu dir stehen. Und dass wir das alles nicht machen für unseren Traum oder zu gesehen werden, sondern wir wirklich wissen, du wirst nie vergehen. Dein Reich, für das lohnt sich zu stehen. Das ist der Fels, wo wir wirklich darauf stehen dürfen. Ja, red du nur zu uns, Herr, wo du möchtest uns hinsetzen und wo du möchtest uns anpassen oder wo wir merken, hey, wir müssen einen Schritt auf dich zugehen. Amen. Hey, die Band spielt einen Song, wir dürfen gut stehen bleiben und wir wollen noch in eine Zeit gehen, wo wir einfach Gott anbeten und es ist hinten ein Abendmahl parat. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben auf den Fels bauen, auf Jesus, das ist doch eine super Möglichkeit. Ich möchte wirklich wie Jesus in der Welt sein, aber einen Unterschied machen. Geh doch noch hindern, es wird jemand vom Team dort sein. Du darfst für dich beten lassen, wenn du möchtest. Du darfst aber einfach auch selber das Abendmahl nehmen. So als Erinnerung, ich möchte in der Welt sein, ich möchte für Jesus leben.